Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Einfach mal abziehen. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Eine sehr turbulente Woche gewesen, also sehr viel passiert seit letzter Woche. Ich begrüße euch, aber ich begrüße auch den Marvin.
Ja, hallo meine lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen bei unserer wahrscheinlich bisher längsten Folge unseres Podcasts. Denn ja, wie Philipp gerade schon angesprochen hat, eine turbulente Woche, vor allem seit gestern Nacht, sage ich mal, wo sich ja die Ereignisse überschlagen haben. Ja, ist es eine brisante Woche und ja, wir müssen mal so ein bisschen so einen Leitfaden finden, wie wir hier durch diese heutige Folge gehen. Wen was interessiert, der kann ja dann vor- und zurückspulen oder sich das eine anhören und das andere nicht. Wen alles interessiert, kann sich natürlich auch die ganze Folge anhören. Ich denke, das wird heute schon ziemlich länger werden als sonst, weil zuerst wollen wir natürlich über die Champions League reden. Ja, Viertelfinale stand an, die Entscheidungsspiele. Wer weitergekommen ist ins Halbfinale, wer jetzt die besten Champions League-Siegchancen hat. All das müssen wir natürlich besprechen. Dann war am Wochenende Bundesliga, wo auch viel passiert ist, wo vielleicht schon die endgültige Entscheidung für Schalke gefallen ist, dass sie absteigen, weil sie wieder verloren haben. Dann war Formel 1 mit einem sehr, sehr aufregenden Rennen, wo wir auch sehr viel wahrscheinlich drüber reden werden. Und dann zu guter Letzt werden wir dann über das Thema reden, was ja seit einigen Stunden ja, alle Social Media Kanäle und alles dominiert, nämlich die Super League, die ja jetzt eigentlich feststeht und die 12 Teams, die mitmachen. Und das wird dann zum Ende nochmal kommen. Und wie gesagt, jeder, der vielleicht manches nicht interessiert, kann das ja überspringen und dann das andere hören. Es wird heute eine sehr lange Folge und ja, dann würde ich direkt mal sagen, fangen wir an mit der Champions League und da würde ich ja mal den Philipp als Bayern-Fan anfangen lassen zu sprechen.
Ja, trotz des Sieges in Paris am Ende ein enttäuschendes Ergebnis. Man ist ausgeschieden im Viertelfinale der Champions League gegen Paris. Ja, insgesamt mit 3 zu 3. Ja, man konnte das Rückspiel zwar gewinnen, aber man ist aufgrund der, ja, Auswärtstorregel rausgeflogen. Also sehr, sehr bitter. Vor allem jetzt bei Geisterspielen, dass die Auswärtsregel immer noch, dass es die immer noch gibt. Ich habe mich ja vor dem Bayern-Spiel jetzt schon aufgeregt darüber, dass es diese Auswärtsregel gibt bei Geisterspielen. Und ja, jetzt ist der FC Bayern aufgrund dieser Auswärtstorregel ja, ausgeschieden. Ja, im Hinspiel hat man ja Paris eigentlich 90 Minuten lang dominiert und trotzdem verloren. Und jetzt im Rückspiel war Paris ja die bessere Mannschaft, alles in allem. Man hatte, ich glaube, 4 Aluminiumtreffer und man hätte auch wirklich. Paris hätte mindestens drei, vier Dinger machen müssen. Allein Neymar hat ein paar große Chancen liegen lassen. Auch generell eine sehr starke Leistung von Paris. Bayern dann hat etwas glücklich gewonnen, eigentlich wie im Hinspiel, nur durch diese Auswärtstorregel hat es leider nicht gereicht. Und auch ja, bei manchen Spielern war die Leistung einfach nicht gut genug. Also ich glaube, ja, die besten drei Bayern-Spieler auf dem Platz sind klar zu identifizieren. Das sind einmal Manuel Neuer, der überragend ein Tor gehalten hat, und die Innenverteidigung mit Hernandez und Boateng, die beide einen super Job gemacht haben. Hernandez sogar würde ich noch vor Boateng sehen, und der hat wirklich alles hinten da abgeräumt, ja, super Spiel gemacht. Und sonst, ja, sehr schlechte Leistung von Davis, der, ja, einfach nicht so viel gemacht hat, der viele Zweikämpfe verloren hat und oft nicht gut aussah, und ich glaube, die beiden schlechtesten Bayern-Spieler auf dem Platz waren ganz klar zu sehen. Das waren einmal Joshua Kimmich und einmal Leroy Sané. Eigentlich ja, Kimmich, der in großen Spielen sonst immer extrem stark ist und auch sonst im vergangenen Jahr der beste Sechser oder aktuell immer noch der beste Sechser der Welt ist. Mit extrem vielen Fehlpässen und Fehleinschätzungen im Spiel. Ja, und ja, neben Joshua Kimmich war auch Leroy Sané sehr schwach, hatte kaum Ballaktionen, die wirklich zwingend waren. Dann am Ende noch hatte er die Großchance auf Musiala abzuspielen. Da hat er sich aber entschieden, einen komplett blinden Ball vors Tor zu spielen, wo drei PSG-Verteidiger standen und halt Keylor Navas ebenfalls stand. Ja, und wenn man halt wenn halt eigentlich so wichtige Spieler so ein schlechtes Spiel abliefern, dann ist es kein Wunder, dass man rausfliegt. Meine Glückwünsche gehen dann PSG. Natürlich hatte man im Hinspiel große Chancen. Bayern hat das Spiel im Hinspiel verloren. Alles in allem ist ein 3-3 eigentlich ein verdientes Ergebnis und ja, Bayern hat im Finale vielleicht letztes Jahr ein bisschen mehr Glück. Jetzt hatte PSG das Quäntchen mehr Glück. Das ist normal im Fußball. Und ja, deswegen ist das, geht das vollkommen in Ordnung. Also natürlich sehr bitter, sehr traurig, aber muss man jetzt damit leben.
Ja, ich sehe es genauso wie du. Bittere Niederlage. Das ist am Ende des Tages nicht unverdient für PSG. Sie haben sich vor allem nach der Leistung im Rückspiel sehr verdient, aber auch im Hinspiel. Natürlich war der Bayern viel besser, aber einfach die Effizienz wurden sie einfach für belohnt. Und insgesamt geht das, würde ich mal sagen, so in Ordnung, dass PSG weitergekommen ist. Und ja, generell, was du gesagt hast, von den Leistungen her, würde ich so unterschreiben: Joshua und Kimmich und Leroy Sané, klar, die schlechtesten Spieler von Sané halte ich generell die letzte Zeit nicht mehr so viel. Auch wie der in der Bundesliga am Wochenende sah, der wirklich, also da war ich ja auch, ich war auch, kurze Anmerkung dazu, ich war am Wochenende bei Philipp und habe Bundesliga und Formel 1 bei ihm geguckt und auch da war Leroy Sané ja weit hinter seinen Zeiten, zum Beispiel bei Man City, wo er ja richtig stark gespielt hat. Aber ja, und dann gab es ja noch drei weitere Spiele und vor allem war da eine andere deutsche Mannschaft noch involviert, die ebenfalls rausgeflogen ist, und zwar Borussia Dortmund, die ein wenig unglücklich rausgeflogen sind, lange 1-0 geführt haben durch ein Tor von Bellingham, der sich ein bisschen revanchiert hat zum Hinspiel, wo sein Tor ja unberechtigt aberkannt wurde. Und ja, dann stand es lange 1-0. Dortmund hat es gut gemacht, Bellingham auch meiner Meinung nach der Beste bei Dortmund. Und dann haben sie einen unglücklichen Elfmeter durch Emre Can kassiert. Einen Handelfmeter, den ich persönlich so nicht gegeben hätte, weil nach Regelauslegung ist es meiner Meinung nach kein Elfmeter. Er wurde gegeben, Tor für Man City 1-1. Danach war es eigentlich, hätte Dortmund noch ein Tor schießen müssen. Und dann nach dem Eckball hat Man City dann 2-1 gemacht. Da war es dann eh gelaufen. Und so ein unglückliches Aus für Dortmund und beide deutschen Mannschaften raus. Und am Ende ist es, denke ich, auch für Man City verdient. Dortmund hat alles das investiert, was sie investieren konnten, 2x2-1 gegen Man City zu spielen. Und das nicht mal, also das hätte auch gut und gern beide mal unentschieden ausgehen können oder andersrum. Sollte den Dortmunder Mut machen, vor allem jetzt um den Kampf bei der Champions League, haben wir jetzt wieder eigentlich relativ gute Karten. Ich glaube noch 4 Punkte auf Frankfurt. Frankfurt ja mit einem desaströsen Auftritt am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach. Dortmund mit einem relativ lockeren Auftritt gegen Bremen, denke ich, dass da noch alles drin ist jetzt in den letzten Spielen. Und wenn man so Leistung zeigt wie gegen Man City, denke ich, dass man das auch gut schaffen kann. Natürlich muss man auf Schützenhilfe hoffen, aber ich denke, es ist alles möglich.
Ja, sehe ich ähnlich. Dortmund, ja, schade, dass wir am Ende des Tages rausgeflogen sind, halt auch mehr oder weniger, halt auch durch zwei Fehlentscheidungen, halt einmal durchs aberkannte Tor von Bellingham im Hinspiel. Ja, dann halt das Handspiel von Emre Can, was man natürlich, ja, wenn man es so sieht, dann ist es schon schwierig so und das alle, aber es gibt halt diese Regel, dann besagt, wenn er sich dann selber so anköpft, ist es kein strafbarer Elfmeter. Und ja, deswegen ja, sehr schade für Dortmund und sonst die anderen beiden Spiele waren ja, ziemlich langweilig, kann man mal sagen, außer das Tor von meinem Porto-Spieler Taremi, der ein extrem schönes Fallrückzieher-Tor in der 90. für Porto gemacht hat. Und ja, am Ende hat es aber für Porto nicht gereicht, sind auch rausgeflogen, Chelsea und Real auch locker beide im Halbfinale Liverpool mit einem ganz schwachen Auftritt wieder gegen Real und ja, dann heißt es jetzt, sofern die Champions-Saison überhaupt noch weitergespielt wird, muss man jetzt noch abwarten, Man City gegen Paris und Real gegen Chelsea und da bin ich mal sehr gespannt, wie die Saison noch abläuft, wenn sie überhaupt fortgesetzt wird, da werden wir gleich drüber reden, wenn wir über die Super League sprechen. Ja, dann würde ich mal zum Wochenende kommen, also was den Fußball angeht, da war es ja auch ein, ja, als Bayern-Fan, ja, ein komischer Samstag. Man gewinnt ein sehr wichtiges Spiel gegen Wolfsburg durch einen echten Kampf, durch eine starke Leistung, vor allem durch einen starken Jamal Musiala, der wieder zwei Tore gemacht hatte. Und man ist extrem froh nach so einem wichtigen Sieg, vor allem nachdem Leipzig noch gepatzt hatte. Ja, ist man jetzt eigentlich wirklich frei zum nächsten Titel in der Bundesliga. Aber dann gab es nach dem Spiel etwas, was ich schon etwas länger ja, ein bisschen angedeutet hatte. Und zwar möchte Hansi Flick aus seinem bis 2023 laufenden Vertrag aussteigen. Und er möchte den FC Bayern verlassen, womöglich ist Ziel zum DFB. Ja, nach wohl internen Streitigkeiten mit Hasan Salihamidzic und ja, generell Zerwürfnis mit ihm, sieht es jetzt nach dem Ende von Flick aus, was ich natürlich als Bayern-Fan enorm schade finde. Ich meine, auf der einen Seite steht natürlich der Erfolg, als Interimstrainer dann 6 Titel zu gewinnen, jetzt wahrscheinlich noch einen 7. Titel zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite steht auch das Menschliche, weil ich Hansi Flick als sehr ruhigen und guten Mensch empfinde. Und ja, ich war noch ziemlich sauer, dass er womöglich halt auch nur wegen einer Person, die sich da ein bisschen querstellt, den Verein verlässt. Und diese Person kann ich nicht ernst nehmen, tut mir leid. Hasan Salihamidzic ist ein, ja, er hat keine Ahnung, sage ich mal, von seinem Job. Das ist eine Marionette. Er ist eigentlich, hat meiner Meinung nach nichts an diesem Posten zu suchen. Und er ist halt, ja, er ist halt keinerlei kompetent in dem Job, den er macht. Er macht halt auch nicht gerade einen souveränen Eindruck nach außen. Und ich finde halt, man sollte eher Hasan Salihamidzic halt entlassen als Flick. Und ja, es ist einfach extrem schade, dass wegen dieser Person der FC Bayern ja, den Verein verlassen muss. Oder verlassen. Er muss ihn ja nicht verlassen, aber er wird ihn ja verlassen.
Ja, auch ich finde es schade, vor allem weil Hansi Flick ja in ziemlich kurzer Zeit ziemlich viel mit dem FC Bayern erreicht hat. Natürlich, ich bin nicht der große FC Bayern-Fan, aber davor muss man einfach mal den Hut ziehen, was der mit dem Kader erreicht hat. Wo man ja auch sagen muss, Bayern hat einen sehr, sehr starken Kader, aber sie haben jetzt auch nicht den besten Kader. Und damit die Champions League zu gewinnen, ist jetzt auch nicht das Einfachste der Welt, würde ich mal behaupten. Und dafür brauchst du schon einen guten Trainer und gu gute Kenntnisse und dafür, dass es seine erste, ja, eigentlich richtige Trainerstation war. Er war ja sonst mal Co-Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft, aber alleiniger Trainer war er ja so noch nie, beziehungsweise selten. Und dann direkt beim FC Bayern sowas hinzureißen, ist wirklich, da muss man den Hut ziehen, wie Niki Lauda immer gesagt hat. Da ziehe ich meine Kappe und
Ja.
muss Chapeau sagen. Und ja, ich bin mal gespannt. Es deutet ja alles auf den DFB. Aber ja, seit gestern wird sich ja da anscheinend noch einiges tun im Trainermarkt und im Spielermarkt. Und von daher bin ich mal gespannt, wohin es ihn verschlägt. Tottenham heute schon einen Trainer entlassen mit Jose Mourinho. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Aber die andere Frage ist natürlich nicht nur, wo Hansi Flick es hin verschlägt, sondern die größte Frage ist ja eigentlich auch, wen holt sich der FC Bayern? Weil wenn ich das mal so ein bisschen durchgehe, es gibt nicht viele Optionen, sage ich mal so. Natürlich bilden sich jetzt vielleicht welche. Klopp hat angedeutet, dass er vielleicht den Verein verlassen wird. Mourinho hat ihn verlassen. Es werden, glaube ich, einige Optionen jetzt durch dieses Ganze, was jetzt aufgetreten ist, kommen. Aber trotzdem bin ich mal gespannt, was sich der FC Bayern da einfallen lässt. Und auch was Brazzo angeht, bin ich mir nicht sicher, wie das weitergehen soll, weil, wie du schon gesagt hast, auch meiner Meinung nach hat er da nichts zu suchen, nicht beim FC Bayern, nicht beim Hamburger Sportverein oder sonst wo. Der hat einfach gar nichts auf diesem Posten zu tun. Und ja, muss man einfach sehen. Aber ja, auch für mich kein einfaches Wochenende, denn Köln hat schon wieder verloren gegen Leverkusen. Ist vom Ding her, muss man einfach so sagen, ist kein Spiel, was man jetzt gewinnen muss, aber Leverkusen momentan auch nicht in der besten Phase mit einem neuen Trainer, der meiner Meinung nach auch, ja, von dem ich nicht viel halte, mit Hannes Wolf. Aber ja, sie haben 3-0 gewonnen und das meiner Meinung nach nicht verdient. Und da sprich ich, glaube ich, auch Philipps Meinung, der kein Köln-Fan ist, aber das trotzdem so sieht. Und ja, es ist halt ziemlich unglücklich. Man kriegt ja ziemlich früh im Spiel ein dusseliges Tor durch Bailey, wo Ezebue sich eigentlich eine Kappe für aufsetzen muss, der da nicht ganz am rechten Fleck steht. Ja, lag mal früh hin, aber Köln hat das eigentlich ganz gut weggesteckt. War die ganze erste Halbzeit klar, die bessere Mannschaft hatte einen Lattenschuss durch Jonas Hector und später im Spiel auch noch einen durch Kainz. Hatten generell guten Drang nach vorne und waren über das ganze Spiel meiner Meinung nach die beste Mannschaft. Dann kriegt man an der Ecke noch einen Konter und dann noch ein. Und so ist es dann am Ende halt 3-0 ausgegangen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist halt Köln der letzten, ja, 4, 5 Spiele. Ich würde sagen, seit die letzten 4 Spiele sind alle nicht so ausgegangen, wie es das Spiel eigentlich war. Und dann, ja, ist es halt immer ärgerlich, wenn man jetzt trotzdem da auf Platz 17 steht, sieht, dass man 23 Punkte hat und Arminia Bielefeld jetzt morgen beispielsweise gegen Schalke spielt, die da ja eigentlich so die Hauptmannschaft ist, die da so Köln einholen kann. Und wenn Schalke da verliert und Arminia da 3 Punkte mitnimmt, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer. Und dann, ich glaube, also wenn Schalke muss das Spiel morgen gewinnen, weil meiner Meinung nach Schalke, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ist sowieso jetzt weg. 4-0 gab es auf die auf den Arsch gegen Freiburg. Ganz schlechte Leistung wieder. Hochverdient für Freiburg, die ja auch noch um Europa kämpfen wollen. Und ja, dann Schalke ist meiner Meinung nach weg und dann juckt es ja auch nicht, wenn die jetzt eins gewinnen. Aber ja, Köln spielt morgen gegen Leipzig, da wird, denke ich, relativ wenig drin sein und da muss man einfach sehen, wie es jetzt die letzten 4 Spiele läuft, wo man dann am besten jedes Spiel einfach gewinnen muss.
Ja, sehe ich ähnlich, eine sehr bittere Niederlage und vor allem, ja, wie du es auch schon gesagt hattest, das nicht durch die Kölner Brille. Ja, ziemlich unverdient. Man hat hier auch zwei Alu-Treffer. Einfach extrem bitter für den ersten FC Köln, dieses Spiel dann ja, aus der Hand zu geben. Also man hat es ja nicht aus der Hand gegeben, aber man hätte einfach dieses Spiel gewinnen können, also gewinnen müssen und das ist natürlich sehr bitter.
Ja, und dann gab es ja dann noch nach dem Spiel wieder von den Medien ziemlich, ja, meiner Meinung nach unnötige Sachen, was wieder Rassismus angeht, weil Friedhelm Funkel sich nach dem Spiel irgendwie eine Aussage gefällt hat, wo er gesagt hat, dass Leverkusen halt in dem Spiel ihre zwei, ja, also ich zitiere ihn jetzt, meinte er, dass Leverkusen halt ihre zwei Spieler hat. Ja, manche Begriffe darf man ja heutzutage nicht mehr sagen, aber halt einfach ihre, ja, schnellen Spieler hatte, mit die das Spiel gemacht hat. Und davor wurde Friedhelm Funkel halt sehr, sehr kritisiert, was meiner Meinung nach eine Frechheit ist. Weil ich meine, er sagt ja, also er will sie ja sogar nicht angreifen. Er will ja einzig und allein, natürlich kann man sich drüber streiten, natürlich hätte er die Namen nennen können, aber er will halt einfach nur ausdrücken, dass sie schnell sind. Und es ist halt einfach. Er will sogar nicht sagen, dass sie dunkelhäutig sind oder sonst was und will sich da sogar im Zaun halten. Und er hat es auch gesagt, ihm wird es nie in die Intention kommen, irgendwelche Menschen zu beleidigen oder so. Das hat er noch nie gemacht und das wird er auch nie machen. Er hat immer mit vielen Menschen aus verschiedenen Nationen zusammengearbeitet und würde sowas nie machen, hat er sich am Tag danach geäußert. Und da finde ich einfach wieder eine Frechheit, dass die Medien da so ein Fass aufmachen für so eine Aussage, wo niemand, nicht mal wer angegriffen wird, sondern einfach nur versucht wird, etwas nahezubringen oder so. Und das finde ich einfach, das hat mich auch nochmal ziemlich aufgeregt, wollte ich jetzt auch nochmal kurz äußern. Hatte jetzt nichts mit dem Thema hier eigentlich zu tun, aber wollte ich einfach nur mal so äußern, dass das auch wieder eine unnötige Aktion war und dass, wenn man aus jedem kleinen Fässchen so ein riesen Fass aufmacht, wie soll man diese ganzen Diskussionen loswerden? Ich meine, nur dadurch wird es eigentlich schlimmer und das ist einfach heutzutage nicht mehr normal.
Ja, sehe ich eigentlich, oder sehe ich komplett genauso. Das Thema Rassismus wird ja ein bisschen zu heftig aufgetischt und natürlich ist Rassismus das Letzte eigentlich, oder was heißt eigentlich, das ist das Letzte, aber es wird dann halt es wird viel zu viel draus gemacht und ja, mit solchen Sachen dann, wenn man sagt, dass das eine rassistische Aussage war, dann gibt man dem Ganzen einfach nur noch eine noch größere Plattform, meiner Meinung nach.
Ja, und dann, ja, was war denn noch so an diesem Spieltag? Dortmund gewonnen, hat einen wichtigen Schritt in Richtung Champions League gemacht, dadurch, dass Frankfurt 4-0 verloren hat und auch Wolfsburg verloren hat. Und ja, ich denke, da ist noch alles drin. Und sonst gab es jetzt nicht wirklich etwas, was man noch in der Bundesliga besprechen könnte. Oder fällt dir noch was ein?
Nee, einfach, ja, sonst waren ja eigentlich nur so uninteressante Spiele wie zum Beispiel Bielefeld gegen oder Augsburg gegen Bielefeld. Ja, sind jetzt ja nicht die Brüllerspiele, kann man ja einfach mal so offen und ehrlich sagen. Ja, dann würde ich zum Sonntag kommen, zum gestrigen Sonntag und zwar zum Formel 1 Sonntag. Ja, großer Preis der Emilia-Romagna. in Imola in Italien. Ja, ein Auf und Ab dieses Rennen. Unglaublich, was da alles passiert ist nach dem Qualifying. Ja, war Lewis Hamilton auf der Pole Position vor Sergio Perez, der seinen Teamkollegen Max Verstappen schlagen konnte. Verstappen zwar mit kleinen Fehler in der Runde drin, die ihm halt am Ende des Tages auf die Pole gekostet hat. Ja, Charles Leclerc erneut extrem stark für Ferrari auf Platz 4. Und generell war das ein ziemlich spannendes Rennen, würde ich mal, oder ein ziemlich spannendes Wochenende, auch Qualifying, weil die Top 8 alle innerhalb von einer halben Sekunde waren. Das gibt es ja auch nicht gerade oft. Das war, glaube ich, das erste Mal seit dem Rennen in Malaysia von 2012, dass die Top 8 innerhalb von einer Sekunde waren. Und ja, wir hatten das Rennen schon, ja, hast du eben schon gesagt, hatten zusammengeguckt. Und ja, es war ein wirklich unglaubliches Rennen. Vor dem Rennen hat es angefangen zu regnen in Imola. Und dadurch waren alle gezwungen, auf Intermediate zu also Regenreifen zu starten. Und ja, das hat dann auch dazu geführt, dass es ein ziemliches Chaosrennen wurde. Ja, Charles Leclerc hat sich schon in der Aufwärmrunde halb gedreht und konnte zum Glück noch auf seinen Platz zurückkommen. Und ja, dann nach dem Start war ein einziges Chaos. Also Verstappen hat Hamilton beim Start ja, stark überholt und ja, ein Rad-an-Rad-Duell der beiden kommt Rennen in der Weltmeisterschaft, das will man ja eigentlich sehen. Und Verstappen konnte dann das Rennen eigentlich in dominanter Art führen vor Hamilton und vor Charles Leclerc. Dann gab es schon den ersten Crash zwischen Nikita Mazepin und Nicolas Latifi, wo man eigentlich Mazepin jetzt keine Schuld zuschreiben kann. Dann hatte sich Mick Schumacher beim Aufwärmen der Reifen gedreht und seinen Frontflügel abgefahren. Natürlich hat er auch den Fehler eingeräumt, hat ihn auf seine Kappe genommen und ja, zeigte sich auch ein bisschen gefrustet von seinem Fehler. Aber das kann passieren. Sein zweites Rennen konnte sein Teamkollegen ja am Ende des Tages wieder deutlich hinter sich lassen. Ja, und dann ja, ging es auf Trockenreifen, nachdem die Fahrbahn immer trockener wurde. Verstappen führte immer noch vor Hamilton und vor dem Leclerc, der ja in mit einem extrem großen Abstand Platz 4 war ich, also der war, also mit großem Abstand Platz 3, jetzt den großen Abstand zum vierten Platz mit fast 30 Sekunden auf Lando Norris, der Sergio Perez durch seine 10-Sekunden-Strafe überholen konnte. Ja, und dann kam es zur Szene beim Überrunden. Lewis Hamilton überholt George Russell beim Überrunden, kommt auf die nasse Fahrbahn und schlittert ja, über die Streckenbegrenzung ins Kies rein. Wir beide waren am Jubeln, haben eigentlich schon fest damit gerechnet, dass Hamilton ja, ausfällt in dem Rennen, weil Hamilton ist dann auch noch, hat versucht, das Auto irgendwie rumzukriegen und dann hat er sein Auto in die Wand gesetzt, was einen beschädigten Frontflügel zur Folge hatte. Ich hatte noch gedacht, dass die Aufhängung irgendwas abbekommen hatte. Hat sie wohl gar nicht. Und ja, Hamilton hat dann zurück ins Rennen gefunden, hat aber in dieser Zeit extrem viel verloren, wurde in der Zeit sogar von Verstappen wieder überrundet und fiel auf Platz 9 zurück. Und ja, dann sah es eigentlich alles nach einem Podium für Ferrari aus, was mich ja sehr gefreut hätte. Verstappen hat dann vor Leclerc und Norris geführt und Leclerc hatte 30 Sekunden auf Norris, Verstappen hatte um die 20 Sekunden auf Leclerc. Das sah dann alles ziemlich entspannt aus, nach einem entspannten Verstappen-Sieg und einem entspannten Leclerc. Aber Lewis Hamilton, wie man ihn kennt, das muss man ihn einfach lassen, versucht alles und gibt nicht auf und kämpft sich zurück ins Rennen. Ja, und am Ende des Tages hat es sich herausgezeigt, nach einem heftigen Crash, kurz nach dem Rausschildern von Hamilton, kam es zur Kollision zwischen George Russell und Valtteri Bottas. Bottas generell mit einem extrem schwachen Wochenende und mit nur Platz 8 in dem Qualifying und im Rennen auch extrem weit hinten, musste sich fast schon von George Russell geschlagen geben, der beim Überholversuch auf der Start- und Zielgeraden mit Bottas kollidiert ist, eine heftige Auseinandersetzung nach dem Crash. Bottas zeigt, hat Russell den Mittelfinger gezeigt. Russell schlägt darauf Bottas leicht gegen den Helm und regt sich am Funk extrem über Russell auf, über Bottas auf und danach auch in den Interviews. Ja, beide fahren mit einer unterschiedlichen Auffassung und ja, meiner Meinung nach, du kannst jetzt auch deine Meinung dazu sagen, war es eigentlich eher die Schuld von Valtteri Bottas, muss ich ehrlich sein. Und zwar ist ja nach der Start- und Zielgeraden vor der ersten Kurve ein leichter Linksknick. Und Bottas war auf der trockenen Linie und Russell hat ihn versucht zu überholen. Russell mit einem extremen Tempoüberschuss, mit DRS und Windschatten und auch dem Mercedes-Motor, den Bottas ja logischerweise auch hat, setzt sich daneben und Bottas biegt nicht richtig in den Linksknick ein, sondern fährt eigentlich geradeaus weiter. Das sieht man auch aus einer, konnte man auch sehen, aus der Perspektive von Raikön war das, glaube ich, dass er ihn so ganz leicht nach außen gedrückt hat. Dadurch ist Russell bei Tempo 340 aufs Nasse, aufs Gras gekommen. Und er hat dann logischerweise die Kontrolle über sein Auto verloren. Und ja, beide sind dann heftig gecrashed. Und ja, du kannst ja mal deine Meinung zu dem Unfall sagen.
Ja, auch ich sag ganz klar die Schuld bei Valtteri Bottas. Ja, was heißt ganz klar? Er ist halt in der besseren Position. Vielleicht war es auch ein bisschen zu viel Risiko von George Russell, aber am Ende würde ich auch die Schuld bei Valtteri Bottas sehen, der ganz klar sieht, dass Russell mit einem deutlichen Überschuss kommt. Natürlich sind bei diesem Duell, denke ich, auch mal viel, viel, viel Emotionen dabei, weil einfach Bottas weiß ganz genau, dies wird eigentlich zu 99,9% seine letzte Saison im Mercedes-Auto sein. Und George Russell wird eigentlich auch zu 99,9% seinen Sitz einnehmen. Und er weiß natürlich ganz genau, in diesem Duell möchte er einfach nicht verlieren. Und er möchte
Vor
halt
allem dann noch
einfach.
im Williams gegen Mercedes, das ist ja peinlich eigentlich schon.
Genau, da hat George Russell ja auch eigentlich im Interview später nach dem Ausfall so ein bisschen gegen ihn gehetzt, er meinte ja auch, dass es peinlich ist, mit so einem Auto eigentlich dahin zu fahren und dass für Mercedes Platz 9 nichts ist und für Williams Platz 9 alles. Bei Williams ist es am Ende der Saison eigentlich schon eine Besonderheit, wenn sie überhaupt einen Punkt haben, der meistens dann durch ein Chaosrennen entsteht. Und da sind sie eigentlich, es war nicht mal bis dahin eigentlich ein Chaosrennen. Sie waren schon im Qualifying stark mit Platz 11 und 14, meine
Ja,
ich.
ja.
Dann
Nee,
natürlich ein
12. war
bisschen,
Russell, meine ich. Sainz war 11.
ja, oder so. Dann natürlich ein bisschen ärgerlicher Ausfall von Latifi, wo auch der Fehler bei ihm liegt. Natürlich war Mazepin in der Kollision mit eingebunden, aber nur weil Mazepin da eingebunden ist, heißt es nicht, dass er schuld war. Diesmal zumindest nicht. Diesmal war es meiner Meinung nach Latifis Schuld, der da einfach viel zu unbedacht auf die Strecke fährt, Mazepin keinen Platz lässt und sich dann selber wegdreht. Glück hat er eigentlich gehabt, dass Mazepin da nichts passiert ist.
Ja.
Der ja auch wieder trotzdem kein gutes Rennen abgeliefert hat, der deutlich langsamer war als Mick Schumacher, seinen Teamkollegen und die beide eigentlich die ganze Zeit auf der gleichen Strategie unterwegs waren. Mazepin hat es wieder nicht geschafft, ein Rennen ohne Dreher zu absolvieren, hat sich ja dann in den letzten beiden Runden dann gedreht. Das war natürlich auch dann schade, aber okay, was willst du machen? Er hat jetzt keinen Ausschlag. Haas, die ist ja noch weiter abgeschlagen als sonst die Jahre. Williams hat sich deutlich nach vorne entwickelt, wie wir ja gerade schon gesagt haben, hatten einen guten Schritt, waren dabei, Mercedes zu überholen. Russell hat ja generell eigentlich, da war ja schon die Hälfte des Rennens und er hat die ganze Zeit im Rennen gut mitgehalten mit Stroll und so. Der war da die ganze Zeit mitten in der Gruppe dabei und das war wirklich ein ganz starkes Rennen von ihm und mir tut es einfach leid. Das ist jetzt schon das zweite Rennen in kurzer Zeit, wo er einfach viel, viel Pech hat und ja, was soll man dazu sagen? Es wäre natürlich schön gewesen, für Williams Punkte mitzunehmen jetzt im zweiten Rennen der Saison, aber jetzt hat es halt nicht geklappt. Hamilton wieder mit sehr viel Glück, weil es war, glaube ich, ein, zwei Runden. Ja, stimmt, ich glaube, es war. Hamilton ist aus der Box gekommen und da waren schon gelbe Flaggen.
Ja,
Und
genau.
natürlich hatte er da wieder viel, viel Glück, dann auch, dass rote Flaggen war, weil wenn gelbe Flaggen gewesen wäre, wäre er gar nicht, also wenn nur Safety Car gewesen wäre, wäre es ja gar nicht so schlimm gewesen, weil dann Hamilton ja hinter Verstappen irgendwo gefahren wäre in der Safety Car Kolonne. Ah, wobei sie hätten ja überholen dürfen. Ja, stimmt. Sorry, berichtige ich mich. Wäre doch eigentlich gut gewesen. Aber ich glaube, es wäre trotzdem nochmal was anderes gewesen als dieser Restart. Und dadurch, den Restart hatte Hamilton natürlich Glück. Dann hatte er auch noch Glück, dass Kimi Räikkönen und Tsunoda beide direkt vor ihm Fehler gemacht haben, wodurch er sich da nicht wirklich anstrengen musste, die beiden zu überholen. Hätte das vielleicht noch ein bisschen Zeit gekostet, hätte es vielleicht für Lando Norris zumindest gereicht, sich bis zum Ende des Rennens zu verteidigen. So hatte er dann schon mal zwei Positionen, die er nicht überholen musste. Und ja, hat er stark gemacht, hat sich stark zurückgekämpft. Wir dachten alle, er wäre weg und dann holt er sich den zweiten Platz. Hat sich in der Meisterschaft verteidigt, ist auch jetzt mit Mercedes weiterhin in der Meisterschaft vor Red Bull, was ja natürlich auch die Leistung von Perez betrifft, der eigentlich ein gutes Qualifying gestern hatte, dann aber im Rennen ja nicht so glänzen konnte. Zwei, drei Ausflüge, glaube ich, ins Kies. oder beziehungsweise Dreher generell und konnte sich dann am Ende des Tages auf Platz 11 wiederfinden, dadurch, aber auch nur dadurch, dass Danny Ricciardo noch was für Danny Ricciardo, Kimi Räikkönen Strafen bekommen hat und wer hatte noch eine Strafe bekommen? Es hat auch noch eine Strafe bekommen nach dem.
Nee, Stroll. Stroll, aber das
Ja,
hatte keine
okay.
Auswirkung.
Ja, okay, stimmt. Das hatte keine Auswirkung. Also, er hat aber, also er war ja ursprünglich im Rennen Zwölfter und ja, dann kann man noch die beiden Alpine-Piloten hervorrufen. Ocon wieder Alonso geschlagen. Alonso aber auch mit seinen ersten Punkten, dadurch, dass Räikkönen halt nach hinten versetzt wurde. Und ja, ist natürlich für Räikkönen vor allem auch ärgerlich. Es wären die ersten Punkte fürs Team Alfa Romeo gewesen und für ihn selber, was natürlich auch eine super Leistung für Alfa Romeo wäre, die ja jetzt auch nicht jedes Rennen in den Punkten stehen und vor allem die Konkurrenz ist sehr stark, vor allem, also ich würde sagen, dieses Rennen haben sich da schon so Doppelgruppen gebildet, beziehungsweise ja, ich würde so halt so Ferrari und McLaren auf ein Niveau stellen. Ich würde sagen, dass Red Bull aktuell zum aktuellen Zeitpunkt im Vorteil ist. Sie haben erstens meiner Meinung nach aktuell das bessere Auto. Und sie haben die bessere Fahrerpaarung. Natürlich, ich würde sagen, Hamilton ist immer noch besser als Verstappen. Von allem zusammen gesehen ist Hamilton meiner Meinung nach immer noch ein besserer Fahrer als Verstappen.
Ja,
Und
allein
das
wegen der
wird sich,
Konstanz.
ja, und das wird sich auch über die Saison nicht ändern. Hamilton hat dieses Rennen den ersten Fehler seit sehr, sehr langer Zeit gemacht. Zumindest den ersten Fehler, der irgendwelchen Schaden nach sich getragen hat oder so. So. Und Verstappen ist da halt nicht so konstant. Und generell macht die Fahrerpaarung halt den Unterschied bei Perez und Bottas, weil natürlich hat Perez jetzt auch noch nicht die besten Leistungen abgerufen, beziehungsweise in Bahrain hat er alles, was möglich war, abgerufen. Ist von 20 gestartet und hat dann, beziehungsweise sogar aus der Box gestartet und hatte dann, ist er Vierter am Ende gewesen?
Fünfter.
Oder Fünfter? Ja, Fünfter, stimmt. Lando Norris war noch vor ihm. Hat alles gemacht, was in seiner Macht stand, hat ein gutes Rennen da gezeigt und dieses Rennen ist halt misslungen. Ist natürlich auch, muss man auch mal hervorrufen, schwer in einem neuen Auto direkt im Regen. Das waren wirklich schwierige Bedingungen auf einer schwierigen Strecke, die eigentlich schon sehr, sehr schwierig auch für diese Autos sind, weil die schon ziemlich groß sind für die Strecke. Ist es natürlich schwer, da ein neues Auto zu fahren. Auch Sainz hat man ja gesehen mit vielen, vielen Problemen. War auch oft neben der Strecke. Dann hat ihm sein Ingenieur gesagt, er soll mal ein bisschen ruhiger machen und nicht so auf Tempo gehen, weil natürlich will der auch, er wollte natürlich auch da vor Leclerc vielleicht kommen, wozu er ja auch am Ende sogar noch die Möglichkeit hatte. Aber das waren dann am Anfang zu viele Fehler, aber das kann man auch keinem übel nehmen. So, dann würde ich noch Sebastian Vettel ins Thema rufen, der wieder ein ja, Pech-Wochenende hat. Der hat wirklich das Pech von Ferrari zu Aston Martin rübergezogen, hingegen sein Partner Stroll am Ende des Rennens Siebter oder Achter wurde.
Achter wegen der Strafe.
Achter, ja genau, Achter. Pierre Gasly war noch vor ihm. Achter wurde und sich somit die zweite Rennen mit Punkten abgeschlossen hat, ist Sebastian Vettel 15. geworden und ist sogar dann in der letzten Runde in die Box gerufen worden, weil er Probleme hatte. Und generell lief das ganze Rennen wieder nicht gut. Erstmal musste er wieder aus der Box starten, obwohl er sich für Platz 13 im Qualifying qualifiziert hatte. Was auch nicht das beste Ergebnis war, aber ist ja auch ein neues Auto. Und es war, muss man sagen, auch sehr, sehr knapp. Da war wirklich, der erste Sektor war nicht so gut und dadurch hat es halt dann nicht geklappt. Und generell ist er auch ziemlich früh seine Runde gefahren. Dadurch hatte er auch einen Nachteil. Und ja, dann war er auf Platz 13. Wäre alles möglich gewesen, ich sag. Es hätte auch locker die Top 10 sein können für Sebastian Vettel. Aber dann musste er halt aus der Box starten, weil die Mechaniker 5 Minuten vor Rennbeginn noch was an dem Auto gemacht hat. Das darf man halt nicht. Das hat einen Boxenstopp bedeutet. Dann hat er noch eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe bekommen dafür, dass die Mechaniker 5 Minuten vorher was gemacht haben. Und ja, dann kannst du halt nicht mehr gut fahren. Dann noch der Ausfall und wieder ein gebrauchtes Wochenende für Sebastian Vettel. Und ich hoffe wirklich sehr, dass es in Portimao endlich mal gut läuft, weil das ist schon wirklich schlimm anzusehen, wie es Vettel geht. Das ist eigentlich genauso wie der in Bundesliga Köln. Das Pech von Köln und Vettel könnte sich eigentlich so vereinen, könnte sich so die Hand schütteln. Das ist wirklich nicht schön anzusehen, vor allem wenn man sich an die glorreichen Zeiten von Sebastian Vettel erinnert. Ich würde einfach gern, es geht nicht mal darum, dass er Rennen gewinnt. Dafür ist der Aston Martin dies Jahr auch nicht so gut, wie es alle erwartet haben. Aber der Aston Martin ist ein Auto, wo man gut und gern so, ja, sage ich mal, Platz 7 bis 10 einnehmen kann. Und ja, ich bin mal gespannt, ob Vettel dieses Pech weiter mitnehmen wird durch die Saison oder jetzt irgendwann abschütteln kann und dann endlich das zeigen kann, wozu er eigentlich fähig ist. Weil ich glaube, wenn Vettel sich ans Auto gewöhnt hat, das Auto zu ihm passt und er generell nicht mehr dieses Pech hat mit Ausfällen und so, wird der Lance Stroll locker schlagen. Lance Stroll generell meiner Meinung nach auch underrated, aber es wird halt oft gesagt, dass er nur wegen Geld da ist, aber ich finde ihn trotzdem einen sehr, sehr guten Fahrer. Hat ja auch zum Beispiel in der Türkei gezeigt, was er kann. Aber insgesamt denke ich natürlich, dass Vettel immer noch imstande ist, bessere Leistung zu zeigen als er. Und das wird sich dann einfinden. Die haben ja auch gesagt, so ein Fahrer sollte höchstens 3, 4 Rennen brauchen, um sich ans Auto zu gewöhnen. Danach zählt das nicht mehr als Ausrede. Und deshalb muss man dann jetzt mal die nächsten Rennen mit Portimao und Spanien abwarten, wie es dann für Sebastian Vettel läuft.
Ja, ich hoffe da auch nur das Beste für ihn, also dass er ja einige Punkte vielleicht dieses Jahr einfahren kann, dass der Aston Martin sich generell halt einfach mal was steigert.
Ja, und dann war ja noch Mick Schumacher im Rennen, da kannst du ja mal was zu sagen. Ich habe ja jetzt schon viel geredet.
Ja, ich hatte ja noch gesagt, was ich generell noch erwähnen wollte zu Charles Leclerc, der ja sehr viel Pech hatte, und zwar ist sein Funkkontakt nach der roten Flagge abgebrochen. Und zwar hat er dann zu ja, guten Hälfte des Rennens hatte er einfach keinen Funk mehr. Und deswegen war es auch der Grund, warum er Verstappen beim Restart nicht überholt hat. Und zwar hatte Verstappen, ja, hat er sich leicht weggedreht vom Restart. Leclerc ihn eigentlich überholen können, hat es aber nicht gemacht. Der Grund dafür war, dass Leclerc dachte, dass es einen stehenden Start gibt, weil er gar keinen Funkkontakt hat und so nicht informiert werden konnte. Ja, jetzt halt alles in allem ein bisschen schade. Der Renault als Ferrari-Fan kein Podium, aber man hat gesehen, dass man stärker ist, dass man auch, ja, vor allem im kalten, im nassen schneller als McLaren sein kann. Und ja, da kann man nur hoffen, dass es da halt auch bei der Leistung bleibt, vielleicht sogar noch ein bisschen nach oben geht. Ja, und bei Mick Schumacher hatte ich eben schon mal den Namen Safety Car gedreht, aber sonst auch wieder solides Wochenende mit einem guten Qualifying. Nach dem Dreh auch wieder mit einer ordentlichen Rennpace konnte Mazepin über eine Minute hinter sich lassen. Also ja, alles in allem ein gutes oder sagen wir okay. Ein zufriedenstellendes Wochenende, hätte er den Fehler nicht gemacht, sagen wir mal so.
Ja, sehe ich genauso wie du. Muss man einfach abwarten. Also ich sage so, wie es ist mit dem Haas, ist dieses Jahr wirklich noch weniger möglich als letztes Jahr. Und vor allem auch, weil Williams und Alfa Romeo sich noch weiter von denen entfernt hat. Williams einen starken Schritt nach vorn gemacht, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, genauso wie Alfa Romeo, die auch ja schon letztes Jahr eigentlich klar vom Haas weg waren. Und somit bin ich da mal gespannt. Mick muss einfach über die Saison einfach gucken, dass er immer seinen Teamkollegen deutlich schlägt. Nicht irgendwie jetzt mit schlechten Sachen auf sich aufmerksam macht, wie Mazepin das jetzt schon gemacht hat. Einfach seinen Stiefel runterfahren und irgendwann wird es dann vielleicht besser. Das kann jetzt nicht so schnell gehen. Ich denke mal, nächstes Jahr wird sich da auch keine Option für ihn bieten. Ich denke nicht, dass er nächstes Jahr zu einem anderen Team wechseln wird. Das wird sich dann über die Jahre entwickeln und da muss man einfach sehen, wie es weiterläuft.
Ja, sehe ich genauso. Also, ich sag mal so, alles in allem hat die Formel 1 aber halt auch mal wieder gezeigt, was für ein geiler Sport sie eigentlich ist. Also, die Spannung, gestern wieder, dann die Dramatik mit dem Dreher von Hamilton, mit der roten Flagge. Generell, wenn Regen reinkommt, und man hat ja auch wirklich gesehen, das Qualifying auch wieder. War natürlich am Ende ein bisschen schade für alle Lando-Fans, dass er die Pole nicht geholt hat, dass seine Zeit dann gestrichen wurde. War natürlich sehr schade, aber generell die ersten beiden Wochenenden, ich glaube, da stimmt mir jeder zu, der Formel 1 geguckt hat, waren absolute Brüller. Im ersten Rennen dieser unglaubliche Kampf zwischen Hamilton und Verstappen mit der Dramatik, dass Verstappen Hamilton überholt, dann die Position doch zurückgeben muss. Und ja, dieses Wochenende mit dem Regen, mit dem Hamilton-Fehler, mit dem Riesencrash, einfach ja, super. Und man muss auch Lewis Hamilton einfach ja, würdigen einfach dafür für diese Aufholjagd. Natürlich war es extrem wieder, war es wieder glücklich, dass es, dass die rote Flagge kam und es hat ihm natürlich dann geholfen, aber generell hat Lewis Hamilton mal wieder unter Beweis gestellt, was er eigentlich für ein Fahrer ist.
Ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Saison, hoffe, dass wir einen spannenden Meisterschaftskampf sehen. Mit einem Punkt ist Lewis Hamilton vorne durch die schnellste Rennrunde, die er gestern gefahren ist. Und ja, es wird sehr spannend. Ich denke, auch im Mittelfeld wird es sehr, sehr spannend. Auch ich glaube auch, dass der Zweikampf zwischen Checo Perez und Valtteri Bottas noch sehr, sehr spannend werden könnte im Verlaufe des Jahres um den wahrscheinlich dritten Platz. Vielleicht kann sich da ja sogar Lando Norris oder so mit einmischen, der da ja aktuell steht. Und dann wird man einfach sehen, wie es läuft. Und ja, damit würde ich dann sagen, haben wir den großen Preis von Imola abge. Ah, nee, haben wir noch nicht. Wir müssen ja noch mal kurz natürlich auf unser Tippspiel eingehen, wo du ja einen Schritt nach vorne gemacht hast.
Da muss
Bist du
ich
jetzt
nämlich mal
mit.
selber mal ganz kurz, um ehrlich zu sein, muss ich das mal kurz abchecken. Ich weiß auf jeden Fall, also ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich auf einen, ja, auf einen habe und das habe ich. Ja, ich habe diesen Spieltag die Führung übernommen. Ja, ich habe auf einen Verstappen-Sieg für Hamilton und Perez getippt. Du auf einen Doppelsieg von Red Bull für Hamilton. Und ja, ich frage mich nur, warum, das müsste eigentlich ein Fehler sein. Also, nee, das stimmt alles, alles gut. Ja, ich habe da noch weitere Punkte. Die Top 8 habe ich alle richtig getippt, bis halt auf Perez und Bottas. Und ja, war ein guter Spiel, was das angeht. Auch nicht nur da, sondern unserer, die noch ein paar anderen Freunde haben, ne, unsere Tipprunde der Bundesliga lief für mich wieder sehr gut. Am letzten beiden Spieltage, jetzt bin ich auch an dir vorbeigezogen. Ja, bin ich mal gespannt.
Ja, du hast 4 Punkte mehr geholt diesen Spieltag in der Tippgruppe und bist jetzt mit 42 Punkten zu 38 Punkten vorne. Ich habe natürlich auch, muss ich sagen, ein bisschen Risiko getippt mit dem Doppelsieg für Red Bull, wobei das ja eigentlich nach dem Qualifying gar nicht mal so schlecht aussah. Aber ja, ist ein ordentliches Resultat. Ist natürlich das zweite Rennen, kann noch alles passieren. Und ja, damit haben wir die Tipprunde auch abgeschlossen. Da werden wir, denke ich mal, dann vor dem Portimao-Rennen werden wir dann nochmal eingehen in der übernächsten, nicht in der nächsten, sondern übernächsten Folge wird es dann sein, ne? Nee, nächste Folge. Nächste Folge werden wir aufs Portimao-Rennen eingehen. Muss man ja immer so ein bisschen gucken, weil es jetzt ein Wochenende keine Formel 1 und dann das Wochenende ist Formel 1. Und dann, denke ich mal, kommen wir jetzt zum, ja, Thema des Tages, würde
Ja,
ich sagen.
ich wollte noch kurz, dass ja diese Woche noch eine zweite Folge kommt, die sich auch um die Formel 1 handelt, und zwar um ja, Renault bzw. Alpine. Und zwar konzentrieren wir uns auf den Abstieg und Wiederaufbau seit den beiden Weltmeistertiteln von 2005 und 2006 durch Fernando Alonso. Und da könnt ihr euch drauf freuen, da gibt es nämlich am nächsten Freitag schon die neue Folge. Und ja, wie du gesagt hast, jetzt gehen wir zur Super League rüber, müssen mal gucken. Wir haben es ja schon gesagt, es ist wahrscheinlich die längste Folge, das wird sich, denke ich, auch mal bewahrheiten. Wir sind jetzt schon bei 47 Minuten Rohaufnahme. Und natürlich muss es noch geschnitten werden, aber da ja, könnt ihr euch noch offen jetzt einen langen Talk gefasst machen, was die Super League angeht. Und ich würde damit einfach mal starten und sagen, dass zur Erklärung, dass für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, es soll jetzt eine neue sogenannte Superliga ja, geschaffen werden mit den folgenden Vereinen: Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, AC Milan, Inter Mailand, Juventus Turin, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United und Manchester City. Also diese 12 Clubs sind jetzt schon bestätigt. Es sollen noch 3 weitere Clubs bestätigt werden, die dann bei dieser europäischen Super League mitmachen. Und zwar ist es so, dass diese Super League ja, so ist, dass halt dann die Mannschaften gegeneinander spielen in 2 Gruppen. Und dass dann die, ich glaube, Halbfinals sind dann. Die beiden führenden dieser beiden Gruppen, also diese beiden Gruppen spielen halt, in der Gruppe spielt man zweimal gegen die Mannschaft, also so ist halt eine Gruppenphase mit Hin- und Rückspiel. Dann gibt es ein Halbfinale mit Hin- und Rückspiel und dann das Finale um den, ja, um den Titel European Super League Champion. Und ja, das bringt natürlich ja, viel, ja, da fehlen mir eigentlich fast schon die Worte bei dieser Sache, weil die UEFA und die FIFA haben sich zusammengeschlossen und ausgesprochen, dass jeder Spieler und jeder Verein von ihren Ligen, von den Pokalwettbewerben, von der Champions League, von der Europa League, von der UEFA Conference League, von der Fußballweltmeisterschaft und von der Fußball-Europameisterschaft ausgeschlossen werden. Das ist also ja extrem surreal, was da auf uns zukommt. Und zwar heißt es dann ja eigentlich auch schon, dass wir Spieler wie Messi, Ronaldo, die dann ja bei Barcelona und bei Barcelona und Juve spielen, die ja in der Super League dann vertreten sein werden, dass die dann nie wieder bei einer Weltmeisterschaft spielen können. Das birgt ja schon eigentlich große Probleme. Und Antreiber dieser Superliga ist wohl Florentino Perez, der die Superliga ja, anführt und sagt, dass das was ganz Tolles eigentlich sei. Wobei eigentlich jeder Fußballfan weiß, dass es kompletter Schwachsinn ist und kompletter Mist, weil so einfach die Ligen zerstört werden, die nationalen Ligen werden komplett zerstört, die Champions League wird zerstört, die TV-Einnahmen von diesen ganzen Events wie Champions League, Europa League und so weiter werden krass nach unten gehen. Und generell denke ich mal, dass das Interesse an dieser Superliga jetzt auch nicht das größte ist, weil es ist ja so, dass im Vereinsfußball der größte Pokal, den man gewinnen kann, die Champions League ist mit dem größten Prestige. Und die Champions League wird dann keine Wertung mehr haben, weil dann 12 dieser Anwärter auf diesen Titel und 12 Top-Kandidaten auf diesen Titel einfach weg sind. Und man dann einfach um diesen Titel Super. Ja, was ist das für ein Titel? Also, den will ja eigentlich kein Spieler. Jeder Spieler will eigentlich ja in der Champions League spielen. Und ja, deswegen ist das ziemliches Tohuwabohu, was da momentan abgeht. Ja, es sollen insgesamt 3,5 Milliarden pro Saison verschüttet werden. Allein an Antrittsgebühr für jeden Verein 217 Millionen Euro. Was natürlich für Vereine wie Barcelona oder Real Madrid, die ja verschuldet sind, extrem wichtig ist. Aber ich meine, das zeigt mal am Ende des Tages die traurige Wahrheit über den Fußball. Es geht nicht mehr um die Leidenschaft, es geht nicht mehr um die Spieler, es geht nicht um die Fans, es geht einfach nur noch ums Geld. Und wenn man auf Social Media guckt, egal ob es Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, was auch immer ist, da sieht man eigentlich, dass jeder keinen Bock auf diese Scheiße hat, sag ich mal auf gut Deutsch gesagt. Genauso wenig haben wir Lust darauf. Die einzigen Top-Mannschaften, die das wohl abgelehnt haben, sind einmal ja, der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain. Weil in München, also in Deutschland ist es ja so, dass ja, 51%, also die knappe Mehrheit, von Fans, sag ich mal, auch bestimmt werden und nicht von irgendwelchen Investoren bestimmt werden kann. Und deswegen können Vereine wie Bayern und Dortmund, so wie ich es jedenfalls verstanden habe, gar nicht in diese Superliga reinkommen. Und Paris Saint-Germain hat einfach aus dem einfachen Grund diese Teilnahme abgelehnt, weil der Chef des ganzen Ladens, sage ich mal, bei Paris, der hat genauso wie Karl-Heinz Rummenigge bei den Bayern einen hohen Sitz bei der UEFA. Und wenn ihre Vereine dann sind, würden beide ihre Plätze in diesem Komitee verlieren. Und so wäre es für sie persönlich natürlich auch schlecht. Aber halt auch, wie gesagt, in Deutschland ist es gar nicht so richtig realisierbar. Weil ich denke mal, von den Fans her, von Bayern München, will das auch keiner machen. Und diese Superliga ist ja eigentlich ja, nur Geldmacherei. Es geht nur um Geld. Es geht nicht um die Gedanken der Spieler. Toni Kroos hat es ja auch mal gesagt, dass er die Superliga komplett scheiße findet. Und dass er es einfach eigentlich komplett unnötig findet, weil der meint ja auch, was hat das dann für eine Wertung, dieser Pokal? Ja, also ich bin da halt auch, ja, als es gestern, ich dachte, ich habe es gestern natürlich mitbekommen im Laufe des frühen Abends, aber dass es dann wirklich auf einmal so plötzlich feststand, das hat mich natürlich auch extrem geschockt.
Ja, auch ich bin geschockt. Natürlich muss ich jetzt mal so sagen, für mich als Köln-Fan hat das natürlich jetzt mal so insgesamt gesehen, angesehen daher, dass Bayern und Dortmund da nicht teilnehmen, kein deutscher Club da teilnimmt, hat das ja eigentlich gar nicht rein als Fan gesehen so viel Auswirkung. Jedoch ist es natürlich schade, dass Champions League, die ganzen anderen Liga, Premier League, La Liga dadurch einfach kaputt gehen würden, weil die UEFA hat ganz klar gesagt, dass niemand mehr daran teilnehmen soll. So. Ich denke, es wird einige Spieler geben, die sich auch gegen dieses setzen wollen und sich dann von ihren Vereinen verlassen wollen. Aber wohin ist die Frage? Es gibt drei, vielleicht dann noch so ein bisschen die mittelmäßigen Clubs in der Liga, wie Leipzig in Deutschland oder wie in Italien, Neapel oder sonst was, die sich dann vielleicht ein, zwei Spieler abfangen können. Aber wo sollen diese ganzen Spieler hin? Weil ich glaube nicht, dass es sich da um ein, zwei Spieler handelt, die da keinen Bock drauf haben. Ich glaube, dass sich da es da auch um große Namen handelt, die einfach keine Lust mehr haben, da mitzuspielen. Aber Jürgen Klopp hat gesagt, Super League, wenn mein Verein dahin geht, ich bin weg. Und das ist die richtige Herangehensweise. Und Toni Kroos wird sagen, da bin ich mir zu 100% sicher. So schätze ich ihn ein. Wenn die in der Super League spielen, wird ein Toni Kroos nicht mehr bei
Ja.
Real Madrid spielen, da bin ich mir zu 100% sicher. Und wenn viele Spieler ihre Karriere beenden, das ziehe ich eher an Erwägung, also ich glaube eher, dass viele Spieler ihre Karriere beenden, wenn sie keinen anderen Club finden, als dass sie in der Super League spielen. Da, also bei vielen Spielern gehe ich davon aus, es wird natürlich wird's viele Spieler geben, die sagen, boah, Geld, 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 Hinder, Hinder, Hinder. Aber es gibt auch viele Spieler, die nicht so sehen. Und viele Spieler davon sind halt auch einfach Top-Spieler. Und da muss man halt einfach sagen, tut es halt schon weh, weil man dann schon merkt, natürlich, eigentlich ist es cool. Also nein, es ist gar nicht cool, aber wenn man sich mal überlegt, wenn das passieren würde, kann man davon ausgehen, dass der FC Bayern und Dortmund viele Spieler, die richtig gut sind, die man gerne mal in der Bundesliga, ich glaube, dass die Bundesliga halt dazu gewinnen würde. Wenn das passieren würde, dann würde es viele Spieler, denke ich mal, in die Bundesliga ziehen, weil dort noch Top-Mannschaften da sind und man da noch diese Duelle hat, was man in anderen Ligen nicht mehr hat. Dann spielt dann zum Beispiel in der Premier League so ein Fulham oder so vorne mit. Und in der Bundesliga ist noch alles normal. Deshalb glaube ich, dass die Bundesliga dadurch sehr, sehr viel Attraktivität gewinnen wird, was natürlich rein vom Ding her mal positiv wäre. Aber natürlich in Anbetracht, dass ein legendärer Wettbewerb dadurch komplett eigentlich ausgelöscht wird und komplett kaputt gemacht wird. Das ist einfach das Schlimme daran. Und ja, ich bin gar kein Supporter davon. Ich finde es schlimm, einfach schlimm. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass die deutschen Clubs sich dagegen ausgesprochen haben. Ich bin sehr, sehr überrascht vor allem, dass PSG nicht mitzieht, wo man es eigentlich noch am ehesten verstehen könnte, weil ich meine, PSG hat keine Liga, wo sie herausgefordert werden. Okay, dieses Jahr schon. Dieses Jahr scheinen sie ja nicht die Meisterschaft zu holen. Aber insgesamt gesehen hat PSG keine Liga, die sie herausfordert. Sie haben da bei Weitem keine Mannschaft, die sie herausfordert. Sie haben da eigentlich, das ist einfach eine Monopolstellung eigentlich in der Liga. So. Sie sind geldgeil. Sie haben einen Investor, sie haben alles. Sie sind überall angesehen und so. Und bei denen hätte ich mir sogar am allerehesten vorstellen können, dass sie ja mitmachen. Und sie, genau PSG, macht da nicht mit. Und da muss ich wirklich einen Hut ziehen und sagen, stark vom PSG, dass sie da nicht mitmachen. Und ja, vor allem an alle, die da mitmachen, bin ich einfach maßlos enttäuscht. Von Liverpool hat man ja schon gehört, dass da Plakate aufgehangen wird. Ihr seid nicht mehr unser Club und so. Wir schämen uns und alles. Hassplakate werden da aufgehangen, was ich zu 100% verstehen kann. Ich meine, wenn jetzt mein Club hingehen würde und sagen würde, wir spielen jetzt da mit und lassen die Liga weg, kein Spieler darf mehr an irgendwelchen Weltmeisterschaften oder so teilnehmen, würde ich genau das Gleiche tun. Und dass sich dann dieser Perez dahinstellt und sagt, ja, wenn die UEFA halt sagt, wir dürfen nirgendwo mitmachen, dann gründen wir halt unsere
Ja,
eigene Weltmeisschaft.
vor
Das ist
allem,
die
ich
allergrößte
verstehe es
Frechheit.
halt einfach
Also.
nicht. Wie willst du denn eine Weltmeisterschaft machen, wenn da 12 Teams sind? Vor allem, eine Weltmeisterschaft sind ja mit Nationen. Und angenommen, jetzt aus dieser European Super League, die dann angeblich entstehen soll. Also jetzt als Deutscher, wer spielt denn da als Deutscher mit? Da spielen vielleicht 10 Leute mit. Da spielt Kroos, Ter Stegen, Leno, Havertz, Werner, Rüdiger. Aber sonst war es schon. Also bei
Und dazu muss man
Gündogan,
sagen,
Gündogan noch, bei
und
Manchester
dazu
United
muss
ist
man
keiner,
sagen, ich.
Gündogan, ja, das war's, meine ich schon. Also
Und
bin ich
dazu
halt
muss man
einfach
sagen,
auch mal Ja, gespannt. Es gibt ja auch schon Gerüchte, dass die Champions League-Saison schon komplett gecancelt wird, wenn diese Mannschaften wirklich das durchziehen wollen und die Super League gründen wollen. Denn der einzige Verein, der nicht in der Super League dann dabei ist, ist Paris Saint-Germain. Und ja, also ich finde es halt auch überraschend, so mehr oder weniger, also dass Bayern da nicht, also ich bin froh, dass Bayern da nicht mitmacht, aber was man ja immer gehört hat, soll Bayern ja eigentlich auch eine der führenden Kräfte gewesen sein, was die Superliga angeht. Und es hieß ja mal, dass Bayern das machen will, aber ja, ist dann doch nicht zustande gekommen, wo ich, also bis jetzt jedenfalls, ich bin sehr froh, dass das nicht so ist. Und ja, ich bin nochmal sehr gespannt, was das alles gibt. Generell dann auch mit den ganzen Übertragungen, weil ich meine, wie teuer wird das denn werden? Also, das ist jetzt keine Übertreibung. Ich könnte mir dann denken, dass angenommen DAZN überträgt diese Spiele. Keine Werbung jetzt für DAZN, aber angenommen DAZN überträgt diese Werbung, diese Super League, dann wird ein Abo da bei DAZN durch die Decke gehen. Also da wird der Preis sich vermehrfachen. Und das kann es ja am Ende des Tages nicht sein. Ich meine, dass man dann den Fans, die das eigentlich wollen, auch das Geld aus der Tasche zieht, ist einfach krank, was passiert im Fußball. Ich kann das auch irgendwie gar nicht realisieren, dass das wirklich passiert. Also wirklich die einzigen beiden Ligen, die ja noch normal bleiben, sind Paris als Top-Club da in Frankreich und in Deutschland halt ist es ja auch noch dann normal. Ja, aber es ist unglaublich. Also das kann man eigentlich gar nicht richtig fassen, dass diese Champions League dann gar keine Wertigkeit mehr haben kann, weil ich meine jetzt, die einzig richtigen europäischen Top-Clubs sind dann halt Dortmund, Bayern, PSG und Leipzig.
Ja, vor allem muss man sich ja mal generell gucken. Mal, was gibt es für
Geld.
Vorteile? Den einzigen Vorteil, den ich an dieser ganzen Sache sehe, ja, nein, ich meine jetzt nicht mal für die Clubs natürlich Geld, natürlich. Aber ich meine jetzt für uns als Fans, als deutscher Bundesliga-Fan, der einzige Vorteil an dieser ganzen Sache ist, dass die Bundesliga dadurch zu 100% eigentlich attraktiver für viele Topspieler wird. Das ist der aller einzige Vorteil. Mehr Vorteile sehe ich an dem Ganzen nicht.
Also, es macht mich halt wirklich sprachlos. Also, es ist natürlich auch komplett nachvollziehbar und richtig, dass die UEFA und die FIFA dagegen vorgehen. Und das ist ja auch normal, weil so verliert die UEFA ja eigentlich die komplette Attraktivität der Champions League. So gehen 12 Top-Clubs weg. Also wenn man mich ehrlich fragt, frage ich mich, was in der Super League ein Verein wie Tottenham oder Arsenal zu suchen haben, die eigentlich in der Premier League schon ordentlich am Struggeln sind. Ja, also natürlich eine Super League halt auch ohne die amtierenden Finalisten der Champions League ist natürlich auch ein bisschen, ist natürlich auch ein bisschen lustig. Ja, es ist einfach, also mir fehlen da die Worte, dass halt der Fußball halt einfach nur noch dieser Geldgier verfällt. Es gab ja auch dieses Plakat gegründet von den Armen, gestohlen von den Reichen. Und ich weiß halt auch nicht, wohin das alles führt. Es wird halt alles immer im Fußball größer, teurer, immer mehr, immer größer, immer mehr, immer größer. Und natürlich hat die Corona-Pandemie natürlich dann halt auch die Transfers so ein bisschen runtergeschraubt. Ja, kann man ja allein schon am Beispiel Leroy Sané sehen, der bei Bayern damals im Sommer 2019 für um die 80, 90 Millionen kommen sollte. Also für die Summe war da im Raum. Und jetzt ist er am Ende des Tages für die Hälfte des Preises gekommen. Und das zeigt ja schon, dass Transfersummen halt aufgrund der Pandemie was runtergegangen sind. Aber sonst ganz, ganz krass. Mich widert diese Idee eigentlich an. Mich macht diese Idee traurig, vor allem, dass sie so bald kommt. Und ja, ich mache mir vor allem Angst halt über solche Turniere wie die Weltmeisterschaft, wie die Europameisterschaft. Also ich sag so, wie es ist. Wenn ich Spieler wäre und Nationalspieler, wie angenommen jetzt Cristiano Ronaldo, und ich dürfte nicht mehr bei der Weltmeisterschaft teilnehmen und bei der Europameisterschaft für meine Nation. Und das ist ja das Einzige, was Ronaldo, sage ich, immer noch richtig attraktiv ist, weil auf Vereinsebene hat er ja alles gewonnen und mehrfach gewonnen. Dann würde ich ja wechseln und Dann, ich bin mal gespannt, ob die Vereine halt merken, ob das vielleicht doch gar nicht so schlau war, weil sonst wechseln noch ihre ganzen Spieler weg. Oder wollen alle weg, wollen ihren Vertrag auflösen und so weiter. Und ja, das ist alles ja, unglaublich. Vor allem, ich frage mich dann noch, was David Alaba machen wird. Also, also was da jetzt passiert, weil ich weiß nicht, ob die Super League für den dann auch attraktiv ist. Da bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Das ist unglaublich.
Für den ist nur eine Sache attraktiv und das ist die Geldmünze. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall, ja, wird man alles sehen. Generell denke ich, dass, ja, es wurde ja jetzt sogar schon Raum gestellt, dass es im August losgehen soll. Ich denke, dass sich generell da ganz, ganz viele Sachen im Trainer- und Spielermarkt ergeben. Ich glaube, da wird sehr, sehr viele Leute geben, die einfach ihren Vertrag auflösen und so und dann einfach ablösefrei sind. Nachher sieht man so irgendwie hier, keine Ahnung, Kevin De Bruyne bei Wolfsburg oder so wieder. Also ich sag mal so, also jetzt mal in Anbetracht, dass so ein Spieler dann in die Bundesliga kommt, da hätte ich
Ja,
vom Dinger
aber
nichts gegen, das würde ich
die
sogar feiern.
Liga können ja nicht gehen. De Bruyne hat jetzt ja seinen
Aber
Vertrag
einfach,
von
dass die
vor
Champions League.
100 Wochen verlängert um 5 Jahre oder so.
Ja, natürlich nicht. Ja, natürlich, das ist alles so nicht möglich, aber generell, das. Ich finde es komplett richtig. Natürlich ist es scheiße, aber ich finde es komplett richtig, was die UEFA macht. Und ich würde da die härtesten Strafen gegen versuchen, die es gibt. Und auch das habe ich gestern. Wir haben gestern um 1 Uhr angefangen zu
Ja, mit noch
telefonieren,
zwei
als das
anderen
alles so
Freunden.
richtig rumging. Und dann haben wir, ja, dann haben wir da die ganze Zeit geredet. Und da habe ich auch schon gesagt, also auch generell, wenn man sich das mal so überlegt. So, das ist ja beispielsweise in Deutschland so in dem Maße gar nicht möglich. Aber in Spanien, wenn man sich mal Real oder Barca als Beispiel nimmt, wie viele Millionen von Schulden die haben. Und die Banken geben immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr Kredite, immer mehr Kredite, immer mehr, immer alles. Da würde ich auch komplett sagen, Ende im Geschäft. Ihr kriegt da jetzt genug Geld in euren Arsch gepumpt. Bei uns kriegt ihr nichts mehr. Wir wollen alle Schulden in dem und dem Zeitraum zurückhaben, sonst ist hier Ende. Und weil. Das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur ein Schuss eigentlich gegen den Fußball generell. Das ist ja eigentlich auch ein Schuss von jeder einzelnen Mannschaft gegen ihr Land. Ich meine, wenn ein Barcelona Spanien verlässt, also nicht mehr im spanischen Fußball aktiv ist, dann geht das ja eigentlich auch generell Spanien an sich an. Und genauso ist das auch mit in der Premier League, wenn da die 6 Top-Clubs weggehen. Das geht auch die englische ganze Land was an. Und somit würde ich dann auch von den Banken aus da Sachen herbeirufen, die vielleicht gerade noch gar nicht so mit rechnen. Aber da würde ich einfach den Hahn zudrehen und komplett sagen, ich würde alles gegen diese Clubs
Ja,
machen, was in der Macht
sehe
steht.
ich ähnlich. Die Champions League, also die UEFA hat ja auch noch reagiert, was ja schon länger sich abgezeichnet hat. Und zwar gibt es ja auch ab 2024 eine Reform. Und zwar gibt es dann ja keine richtige Gruppenphase mehr, sondern eher so Liga-Modus mit ja, 36 Teams. Und dann ja, im Schweizer System wird das dann ausgespielt. Es gibt sozusagen dann keine Achtelfinals mehr, sondern nur noch Viertelfinals, Halbfinals und Finals. Und ja, das wird ab 2024 in Kraft treten. Da muss man ja auch erstmal abwarten, was das gibt, ob das vielleicht die Mannschaften zum Umdenken bringt. Also, ja, es ist einfach eine komplette Katastrophe, was abgeht im Fußball. Also, wenn dann wirklich die Superliga gegründet wird, also ich kann es wirklich, habe ich jetzt schon oft gesagt, ich kann es wirklich einfach nicht fassen, dass das wirklich passieren wird. Und wenn das passieren wird, dann. Ist einfach extrem traurig für den Fußball. Also, die größten Verlierer sind die Fans. Also, da wird einfach alles kaputt gemacht und der Fußball zerstört sich damit halt selber. Und es macht einen traurig. Ja, generell, was die ganze Woche jetzt abging mit den ganzen sportlichen Achterbahnfahrten. Angefangen mit dem Champions League Ausscheiden, dann mit dem Gewinn in Wolfsburg, mit dem, ja, mit der sozusagen Kündigung von Hansi Flick, dann mit dem unglaublichen Rennen in Imola, wo man auch Gefühlschaos hatte, Hamilton weg, Hamilton wieder da, Crash, Podium für Ferrari, sehr gut möglich, Podium weg, Verstappen gewinnt trotzdem, also sozusagen trotzdem kein Hamilton gewinnen, krasses Rennen, und dann gestern, alles sehr, sehr viel. Und es ist ganz, ganz schwer, finde ich, momentan die richtigen Worte zu fassen, was da abgeht. Und ich kann nur hoffen, dass die FIFA und die UEFA gegen diese Mannschaften vorgehen und dass die Mannschaften das nochmal überdenken und nicht in dieser ja, Super League spielen.
Ja, das hoffe ich auch. Heute ja schon, hatten wir vorhin schon so kurz angesprochen, die erste, ja, als Entlassung wurde es dargestellt von Jose Mourinho bei Tottenham, wo sich ja jetzt mittlerweile auch rauskristallisiert hat, dass das im Zusammenhang mit dieser Super League war, weil Jose Mourinho das nicht wollte. Hat man so gehört, ob es stimmt, ist dann die andere Sache. Natürlich hat die Leistung bei Tottenham nicht gestimmt, aber ich glaube, das ist so beides da auch im Zusammenhang und, ja, mal gucken. Ich denke, da wird sich, falls sich dieser Verdacht, also wie es kommt, weiter so geht, die nächsten Wochen wird sich viel, viel tun. Und ja, es wird ja, wurde ja auch, soweit ich weiß, auch gesagt, dass noch drei weitere Vereine teilnehmen sollen, die noch bekannt gegeben werden. Und da bin ich mal gespannt, welche Vereine es dann noch in den Fußball in den Tod
Ja,
treiben, sozusagen, ja, eigentlich.
wird man sehen. Nächste Woche werden wir ein bisschen schlauer sein, wenn wir dann die Folge, wenn wir unsere normale Folge machen. Diese Woche gibt es eine zweite Folge. Ja, ein bisschen so ein, ja, erschütterndes Ende der Folge. Also es macht einen, ja, schon traurig und, also, ja, ich bin sprachlos einfach.
Ja, und damit mit diesem traurigen, ja, was hier gerade so passiert, denke ich mal, beenden wir dann auch die Folge für heute. Viel passiert, viel. Wir sind sogar auf viel jetzt gar nicht eingegangen, zum Beispiel auf die Bekanntgabe, dass Adi Hütter zu Gladbach geht, sind wir gar nicht drauf eingegangen. Wir haben es alles sehr, sehr kurz gehalten und trotzdem wird es eine sehr, sehr lange Folge. Aber ja, am Ende denke ich, haben wir so relativ alles besprochen. Natürlich gibt es viele Sachen, die wir jetzt vielleicht nicht gesagt haben. Vor allem auch die Bundesliga und die Champions League haben wir halt versucht, ziemlich kurz zu halten. Und ja, damit verabschiede ich mich persönlich von heute. Hoffe, dass wir nächste Woche deutlich schönere Themen haben und vielleicht sich in diesem Thema vieles, vieles ändern wird über die Woche. Und ja. Möchte ich dir das letzte Wort übergeben. Denk dran, am Freitag die Folge über Renault bzw. Alpine Ups and Downs und kommt natürlich auch wieder ein Trailer. Ich weiß nicht, ob wann er kommt. Auf jeden Fall kommt er. Auch der Trailer von Milan ist online. Könnt ihr gerne abchecken. Auf unserer Instagram-Seite einfach mal abziehen und ja, damit verabschiede ich mich und
Ja,
übergebe Philipp die letzten Worte.
wie Marvin schon gesagt hat, eine sehr turbulente Woche mit vielen Gefühlen, sehr viel Gefühlschaos war da. Vor allem jetzt am Wochenende. Ja, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem gesund, es geht euch allen gut und denkt dran einfach mal abziehen.